Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Liebe und Gottes Nähe jetzt ganz besonders in dieser Stunde spüren. Ich freue mich sehr, dass wir uns in diesem Vierteljahr mit der Thematik Schöpfung auseinandersetzen. Dieses Verständnis von der Schöpfung hat für unsere Lieben eine große Bedeutung. Gott machte bei der Schöpfung uns den Menschen drei Geschenke. Als erstes gab er uns das Leben. In der Familie wurde uns dann bewusst, was Liebe überhaupt ist. Und schließlich gab er uns den Sabbat. Eine Zeit der Ruhe, der Stille, der Gelassenheit, in der wir nicht mehr an die Arbeit denken müssen, sondern uns Gott und dem Nächsten widmen können. Der Satan versucht, gerade diese Gottesgeschenke zu entehren und zu zerstören. Unser Leben, unsere Familie und unsere Zeit mit Gott. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Alleine würden wir auf die Dauer nicht überleben. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kleinkinder nicht überlebensfähig sind, wenn sie zwar gut ernährt werden, aber keinen Kontakt zu den Menschen haben. Wir kennen diese Theorie und trotzdem hören wir oft keine Zeit. Oft auch keine Zeit für das Wesentliche. Laut Statistik hat der durchschnittliche amerikanische Vater gerade mal 37 Sekunden Zeit für sein Kind. Von dieser Zeitnot wollte gerade Jesus seine Kinder bewahren. Deshalb gab er uns ein Gebot, das freie Zeit für Gott und füreinander schaffen sollte. Es ist schwer zu verstehen, dass selbst gläubige Menschen dieses Sabbatgebot, dieses Gebot, Zeit für Gott und füreinander zu haben, oft links liegen lassen. Heutzutage leben viele Menschen ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Gott. Es gibt nichts, wofür es sich lohnen würde, weiterzumachen. Wie soll jemand auch ein Ziel haben, wenn er nicht weiß, woher er kommt, wer er ist und wohin er geht? Wie befreiend ist da die von der Schöpfung ausgehende Botschaft, dass unser Leben nicht sinn- und ziellos im Diesseits totzulaufen braucht, weil Gott jeden Menschen als sein Geschöpf, genauer als sein Kind betrachtet. Und eben daran will uns jeder siebte Tag der Woche, der Sabbat, erinnern. Menschen werden am Sabbat erinnert an die Entstehung der Erde. Menschen sehen im Sabbat ein Zeichen der Erlöser- und Schöpfermacht Christi. An diesem Tag denken wir daran, werden wir an den Frieden erinnert, den der Mensch einst im Garten Eden hatte. Aber wir werden auch erinnert an das, was Jesus uns am Kreuze vollbracht hatte. Am Sabbat ruhen wir von unserer Arbeit und vertrauen auf das, was Gott für uns gemacht hat und tut. Als der erste Sabbat gefeiert wurde, standen unsere Ureltern mit leeren Händen vor Gott und ruhten in dem, was er für sie geschaffen hatte. Unsere Situation ist heute nicht viel anders. Wir verlassen uns nicht auf Gottes Schöpferkraft, sondern auch auf seine Erlösermacht. Der Sabbat verkörpert auch den schöpferische Kraft Gottes, die uns zu neuen Menschen macht. In Hesekiel Kapitel 20, Vers 12 lesen wir, ich lade euch ein, mit mir Hesekiel Kapitel 20 aufzuschlagen. In Hesekiel Kapitel 20, Vers 12 lesen wir: Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Jesus möchte nicht nur unsere Sünden vergeben,
Er will uns auch verändern und ganz neu machen. Deshalb sagt er uns auch in Johannes Kapitel 3, Vers 7, in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 7 lesen wir, ich lese den zweiten Teil von dem Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nur Gott kann diesen Prozess der Wiedergeburt vollbringen. Deshalb lesen wir auch in 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und weiter lesen wir in Epheser, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Epheser, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Sabbat symbolisiert beides. Die neu geschaffene Erde, die neu geschaffene Welt und für den in Christus neu geschaffenen Menschen. Dieser Gedanke ist nicht neu. Dies wird uns in den 10 Geboten deutlich. Im 5. Buch Mose existiert eine zweite Version von 10 Geboten. Dort wird der Sabbat damit begründet, dass Menschen an diesem Tag an ihre Befreiung von der ägyptischen Sklaverei erinnert werden sollten. Der Sabbat ist also nicht nur ein Hinweis auf die Schöpfung, sondern auch ein Zeichen unserer neuen Freiheit und Erlösung in Christus. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 5, lesen wir die 10 Geboten, diese zweite Version von den 10 Geboten. Ich lade euch ein, mit mir das aufzuschlagen. 5. Buch Mose, Kapitel 5. Und wir lesen ab Vers 12. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat. Mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Mir scheint, dass Gott Sabbat und Familie unlösbar miteinander verknüpft hat. Beide Einrichtungen, Ehe und Familie, Ehe und Sabbat, stammen laut biblischem Bericht direkt aus dem Paradies. In den 10 Geboten folgt direkt nach dem Sabbatgebot die Aufforderung, Vater und Mutter zu ehren. Die meisten Gebote des Dekalogs sind negativ formuliert. Du sollst nicht. Das 4. und 5. Gebot hat einen positiven Wortlaut. Gedenke. Du sollst ehren. Das hat etwas mit unserem heiligen Lebensstil zu tun. Im 3. Buch Mose, Kapitel 19, lesen wir, ich lade euch auch ein, 3. Buch Mose aufzuschlagen. Im 3. Buch Mose, Kapitel 19, ab Vers 2, ich lese auch den zweiten Teil vom Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr, euer Gott. Da wir uns dem Ende der Zeit nähern und wir als Volk Gottes an der Grenze zum verheißenen Land stehen, vor dem himmlischen Kanaan, wird Satan wie vor Alters seine Anstrengungen verdoppeln, um es am Einzug in das verheißene Land hindern. Satan möchte, dass wir die Zeit mit Jesus und unserer Familie am Sabbat vernachlässigen. Ich möchte euch jetzt auf eine Reise mitnehmen, auf eine Reise in die Geschichte. Wir versetzen uns jetzt in die Zeit, als das Volk Gottes vor Jordan lagerte, an der Grenze zum verheißenen Land Kanaan. Diese Geschichte ist beispielhaft für uns, denn auch wir stehen an der Grenze zum verheißenen Land Kanaan. Die Geschichte berichtet uns Folgendes. Freudig und mit neuem Glauben an Gott waren Israels siegreiche Heere aus Baschan zurückgekehrt. Sie hatten bereits wertvolle Gebiete erobert und rechneten zuversichtlich mit der bevorstehenden Eroberung Kanaans. Zwischen ihnen und dem verheißenen Land lag nur der Jordan. Jenseits des Flusses waren fruchtbare, mit frischem Grün bedeckten und aus reichen Quellen bewässerten Ebenen. Üppige Palmen spendeten den Schatten. Am Westrande erhoben sich Türme und Paläste Jerichos, eingebettet in Palmenhaine, sodass man sie Palmenstadt nannte. Während sie am Jordan lagerte, bereitete Mose die Einnahme Kanaans vor. Er wurde von dieser Aufgabe voll und ganz in Anspruch genommen. Für das Volk dagegen war diese Zeit der Untätigkeit und der Erwartung nur schwer zu ertragen. Für sie war es schwer zu ertragen. Gerade in einer Zeit äußerer Ruhe und Sicherheit kamen sie zu Fall. Sie hatten Gott nicht immer vor Augen, vernachlässigten das Gebetsleben und waren dabei selbstzufrieden. Musse und sich gehen lassen, machten unachtsam. Auf Bileams Anregung veranstaltete der König der Moabiter ein großes Fest zu Ehren ihrer Götter. Heimlich wurde verabredet, dass Bileam die Israeliten veranlassen sollte, daran teilzunehmen. Da sie ihn, Bileam, für einen Propheten Gottes hielten, fiel es ihm nicht schwer, diese Absicht zu erreichen. Viele schlossen sich an, um die Festlichkeiten mitzuerleben. Bezaubert durch Musik und Tanz, angelockt von der Schönheit der heidnischen Priesterinnen, brachen sie Jahwe die Treue. Bei gemeinsamer Fröhlichkeit und Essen benebelte der Weingenuss bald ihre Sinnen und riss sämtliche Schranken der Selbstbeherrschung nieder. Leidenschaft überwältigte sie. Und nachdem sie ihr Gewissen durch Unzucht befleckt hatten, war es nicht mehr schwer, sie zu überreden, sich vor Göttern zu beugen. Sie opferten auf den heidnischen Altären und beteiligten sich an den entwürdigendsten Bräuchen. Die Bibel beschreibt das sehr deutlich. Im 4. Buch Mose, in Kapitel 25, lesen wir. Ich lade euch ein, dass wir 4. Buch Mose aufschlagen und nicht zumachen. Ich habe dann noch eine Stelle. 4. Buch Mose, Kapitel 25. Wir lesen ab Vers 1. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Als Mose schließlich aufmerksam wurde und die Gottlosigkeit wahrnahm, haben die Anschläge der Feinde schon so weit ihr Erfolg, dass man, dass Israeliten nicht nur an dem Berge Peor opferten, sondern man die heidnischen Riten auch im eigenen Lager beobachtete. Aber durch schnell hereinbrechende Strafgerichte kam das Volk bald zur Besinnung und begriff die Abscheulichkeit ihrer Sünde. Eine schreckliche Seuche brach im Lager aus, der Zehntausende zu Opfern fielen. Gott befahl, durch die Richter die Anführer des Abfalls umbringen zu lassen. Das geschah an der Stelle. Die Schuldigen wurden bestraft, damit die Gemeinde durch diese strenge Bestrafung Gottes Abscheu vor ihrer Sünde und Unmut Gottes zutiefst erkannten. Alle empfinden die Strafe als gerecht und eilten zur Stiftshütte, um unter Tränen und in tiefer Demut ihre Sünden zu bekennen. Als Balak, der König der Moabiter, Bileam einlud, die Israeliten zu verfluchen, konnte Bileam mit allen seinen Zauberformen nichts Böses gegen sie erreichen. Denn so berichtet uns die Geschichte in ein paar Kapiteln davor, in Kapitel 23. Ich lese ab den Vers 17, Kapitel 23 im vierten Buch Mose, zweiten Teil vom Vers 17. Und Balak sprach zu ihm, zu Bileam: Was hat der Herr gesagt? Und er hob mit seinem Spruch und sprach: Steh auf, Balak, und höre. Nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und es jauchzt dem König zu. Als Israeliten der Versuchung verfielen und Gottes Gesetz traten, wich er Schutz von ihnen. Deshalb versucht Satan mit aller seiner Macht und Arglist, Gottes Volk zur Sünde zu verführen. Wenn angebliche Hüter des Gesetzes Gottes dessen Vorschriften treten, trennen sie sich von Gott und sind dem Anschläge der Feinde, können dem anschlägenden Feinde nicht widerstehen. Was sagt uns diese Geschichte aus dem Alten Testament? Welche Lehre können wir für uns heute entnehmen? Im Neuen Testament, in 1. Korinther, Kapitel 10, lesen wir Folgendes, was Apostel Paulus sagt. In 1. Korinther, Kapitel 10, sagt uns Apostel Paulus Folgendes. Ich lese ab den Vers 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unserer Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht im 2. Mose 32,6. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kam man 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten. Und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderbern. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben und zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Die Weltgeschichte geht ihrem Ende zu. Und wir als Gläubige stehen erneut an der Grenze zum verheißenen Land. Manchmal vergessen wir dies, besonders wenn Akazienhaine blühen. Und als Einzelne stehen wir oft vor unserem persönlichen Jericho. Wir benötigen Glauben, Vertrauen, Weisheit, himmlische Inspiration, um das himmlische Kanaan zu erreichen. Was sagt uns die Bibel? Welche Lehre können wir aus der Geschichte und Anweisungen ziehen, die Gott bereits in Josua Kapitel 1, Vers 7 und 8 gegeben hat? Welche Fragen sollten wir uns stellen? Ich bin überzeugt, dass Gottes Anweisungen an Josua damals ganz genau auch für uns heute gelten. Wir stehen auch vor Kanaan, vor dem himmlischen Kanaan. Ich lade euch ein, dass wir diese Botschaft Gottes jetzt gemeinsam lesen. In Josua Kapitel 1 sagt Gott Folgendes. Ich lese ab Vers 7. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Teilen wir Josuas Überzeugung, dass Vorangehen nichts nützt, wenn Gott nicht mit uns ist, wenn Gott nicht mit uns geht? Erkennen wir, dass Gott in seinem Wort gegenwärtig ist? Wagen wir, so zu sein, wie Gott uns haben möchte? Haben wir Mut, den es braucht, um ihm unangeschränkt zu folgen? Haben die Israeliten in den Augen anderen damals nicht töricht ausgesehen, als sie 7 Tage lang um Jericho zogen? Dieser Mut wird am Ende der Zeit wieder dringend gebraucht. Möchte nicht jeder von uns erfolgreich sein? Was sagt uns diese Geschichte über das Geheimnis des Erfolgs? Oft wünschen wir uns ein direktes Eingreifen Gottes. Wir wollen erleben, wie die Wasser Jordan sich teilen und sind erstaunt über offensichtliches Schweigen Gottes. Aber folgen wir den Anweisungen Gottes, die er uns bereits offenbart hat, oder warten wir auf neue? Wie tief tauchen wir in Gottes Wort ein? Wie gehen wir vor, um uns von seinem Wort fühlen zu lassen? Wie konsequent sollen wir folgen? Wenn wir einem Teil göttlichen Anweisungen folgen, zeigt dies Respekt vor einem bestimmten Teil des Gesetzes, aber nicht vor dem Gesetzgeber. Sind wir bereit, alles, was in der Bibel offenbart ist, treu zu befolgen? Wir wissen, unser Ziel ist das verheißene Land, nicht die Täler Jordans. Aber wie sollen wir über Jordan kommen? Der Satan ist schlau und grausam. Er will uns diese Geschenke aus dem Garten Eden nehmen. Unsere Zeit mit Gott, den Sabbat und unsere Familie. In Heiliger Schrift wird uns die Gegenwart Gottes zugesagt. Gott möchte durch sein Wort in uns wohnen. Er hat uns den Sabbat gegeben, damit wir seinen Charakter erkennen und mehr Zeit für ihn und unsere Familie bekommen. Er möchte uns dadurch erwecken, neue Erkenntnisse aus dem Wort Gottes schenken und uns verändern. Deshalb können wir vorangehen und den Jordan überqueren. Das wollen wir mit dem Jesus tun, mit dem Herrn, der uns rettet. Amen.